Die Musik erinnert mich an irgendwas und erinnert mich daran, dass ich ja letzte Woche vergessen habe, Bescheid zu sagen, dass ich gar nicht da bin. Und einer, der am Telefon gewartet hat, ist Sergei Lochthofen, der langjährige Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Herr Lochthofen, guten Morgen. Verzeihen Sie mir.
Sie haben sich rumgetrieben, habe ich gehört, in der Welt.
Ja.
In China, wie war es denn?
Naja, also der deutsche Botschafter hat ein Zitat eines Journalisten gebracht, der gesagt hat, wenn Sie 2 Tage in China waren, dann schreiben Sie ein Buch. Wenn Sie 2 Monate in China waren, dann schreiben Sie nur noch einen Artikel. Und wenn Sie 2 Jahre in China sind, dann schreiben Sie gar nichts mehr, weil Sie wissen, dass Sie eigentlich nichts wissen. Und so geht es mir im Moment. Ich habe das Gefühl,
Den Spruch habe ich vor 35 Jahren auf der Lena in Sibirien schon gehört, von einem Journalisten aus der Slowakei.
Ah ja, na, das trifft wahrscheinlich zu.
Er geistert höchstwahrscheinlich in der Welt herum.
Aber das ist trotzdem zutreffend, weil ich erstmal verwirrt bin und das erstmal einordnen muss. Und der deutsche Botschafter sagte auch, unsere eurozentristische Sicht auf China, auf den Rest der Welt ist geradezu grotesk. Und natürlich habe ich am Anfang mit meinen westlichen Maßstäben das gesehen. Und das ist jetzt ein bisschen, ich bin verwirrt und ich muss mir mein Bild erstmal neu zusammensetzen. Und das braucht, glaube ich,
noch. Sie sind ja gar nicht fast dran, nicht reingekommen nach China. Man wollte Sie als Journalist nicht reinlassen. Das ist ja schon ein gutes Zeichen dafür, was dort los ist.
Ja, das ist, zeigt natürlich, was da los ist, und die Journalisten haben natürlich auch große Probleme, da zu arbeiten. Und ein KP-Sekretär, also ein Generalsekretär der Partei, der sagte, mich mögen eigentlich alle und ich werde auch wiedergewählt beim Parteitag, aber die im Internet, die können mich nicht leiden.
Ja, so, und da sind wir schon fast bei den Ereignissen der gestrigen Wahl in Berlin.
Ja.
Die Piraten.
Das war ja die größte Überraschung, und selbst die Piraten selbst, also die Partei, hat ja nicht mal genug Kandidaten aufgestellt und waren fast überwältigt und überrascht von dem Ergebnis. Waren Sie auch überrascht?
Naja, das ist sowieso ein Flashmob, die ganze Geschichte. Man erlebt es ja manchmal, da kommen Leute mit Kopfkissen und beschmeißen sich dann mit Federn oder so etwas. Also man muss einfach sehen, wie lange das Bestand hat, denn politisch arbeiten in einem Parlament, das ist was anderes als ein Event zu organisieren. Im Augenblick sind die in der ersten Phase. Wir haben das auch bei anderen Parteien, Schill, Stadtpartei, auch bei den Freien Wählern zum Teil gehabt. Das ging ganz schnell hoch, ging auch ganz schnell wieder runter. Also man muss sehen, ob sie in den Mühen der Ebene im Parlament Parlamentsanträge einbringen, langen, langweiligen Reden zu hören, irgendwas dagegen sagen, ob die das überhaupt durchhalten.
Mhm. Trotzdem zeigt das ja, dass die etablierten Parteien wahrscheinlich kein Potenzial für die Jungen haben und die den...
Naja, da müssen sie aber auch sehr vorsichtig sein. Also natürlich, die Piraten haben jetzt viele Wähler unter 30, aber ich sage jetzt mal ganz böse und will keinen Vergleich ziehen, die meisten Wähler der NPD sind auch unter 30 Männer. Das heißt, Männer lassen sich zum Teil, junge Männer, zu Dingen hinreißen, die nicht sehr ernsthaft sind und die nicht sehr wegweisend sind. Natürlich will ich jetzt der Partei der Piraten nicht unterstellen, dass sie von vornherein unseriös sind, aber man muss erst mal sehen, ob das mehr ist als Internet und Spaß im Internet.
Mhm. Naja, aber das hat ja zumindest viele hinter dem Ofen vorgelockt, die sonst nicht gewählt hätten. Heißt, dass die Leute doch zu interessieren sind, da könnten sich doch die etablierten Parteien was abgucken, zumindest in der Art der Zielgruppenansprache.
Das ist sicherlich so, aber Sie werden dann feststellen, wie gesagt, ob da noch bei der nächsten Wahl genug da ist, das muss man sehen, ob da Spaß, sag ich mal, anhält. Ich habe ein bisschen Befürchtung, dass das doch nicht sehr tief geht, dass es da auch geht, ein bisschen aufzumischen. Das macht auch Freude, heutzutage schnell passiert, über das Internet, aber ob das tatsächlich politische Arbeit wird, wenn es dann um Straßen geht, wenn es um Kindergärten geht, wenn es um Bildung geht, was ja ein wichtiges Thema für junge Leute ist. Also das muss man sich ansehen, vielleicht kommen ja ein paar Talente dazu. Wichtig ist das natürlich für die Grünen, für die Linke, insgesamt für die Linken. Es geht ja von ihrem Wählerpotenzial weg, nicht so sehr von den Bürgerlichen.
Sie haben von der Spaßpartei gesprochen, da fällt mir sofort die FDP ein, die ja mal als Spaßpartei eingeordnet wurde. Die hatten jetzt gar nicht mehr so viel Spaß, oder?
Ja, ich glaube, die sind in einer sehr schweren Situation. Niemand nimmt ihnen die Solidität eines Lambsdorffs oder eines Genscher ab. Die jungen Leute sind sehr schnell und spitz mit der Zunge, aber sie machen heute das, morgen das. Also die FDP, wenn die sich nicht zusammenreißt, in den nächsten 2 Jahren in der Regierungskoalition nur ohne Aufregung jeden Tag ordentlich arbeitet, dann ist die weg vom Fenster. Das ist wirklich gefährlich.
Mhm. Gefährlich für die FDP, aber für die Demokratie an sich nicht, oder?
Nein, ich glaube, ihre Funktion, die sie in der frühen Bundesrepublik der 50er, 60er und 70er Jahre hat, sie heute nicht mehr. Wir haben ein 5-6-Parteien-System, in dem verschiedene Koalitionen möglich sind. Für die CDU wird das natürlich eng. Sie sieht sich einem großen Feld linker Parteien gegenüber. Das linke Lager hat sich zerlegt. SPD etwas größer, aufschließende Grüne, die Linke stagniert oder fällt ab, zurück. Ihr fehlen natürlich auch im Augenblick die Themen, weil Hartz IV nicht ganz so im Mittelpunkt steht, wenn man Aufschwung hat und wenn Arbeitsplätze entstehen, bei aller Kritik natürlich an dem Thema. Da ist eine Situation, aber die CDU hat mit der FDP verliert den Partner und die kann dann nur eine große Koalition und mit den Grünen geht es auch nicht so richtig. Also das verändert schon dieses Land ganz schön. Das merken die meisten Menschen nicht, wenn sie ihren Kreuzchen am Wahlzettel machen.
Was erwarten Sie? Wird es sicher eine rot-grüne Koalition geben?
Ich gehe davon aus, es wird zwar knapp, aber der Wobereit hat natürlich starken Druck aus der Partei. Er möchte natürlich in den Verhandlungsgesprächen die Grünen so klein wie möglich machen, denn die Renate Künast ist ja mit vollmündigen Versprechungen angetreten. Die wollte Bürgermeisterin werden. Nun ist es deutlich weniger geworden. Also Fukushima, ich muss, so bitter es ist, sagen, das hat eben halt nicht so lange getragen. Die Grünen gewinnen, sind auch ganz gut im Trend, aber nicht ganz so, wie sie dachten. Also ich vermute Rot-Grün, aber er wird natürlich auch mit der CDU sprechen, um die Grünen unter Druck zu setzen.
Nun könnte man sagen, Berlin ist Berlin, das ist nicht vergleichbar mit dem Rest der Republik,
das war schon immer so. Der Fall, also so verschuldet und so, sage ich mal, schwere Probleme in der Bildung hat kein anderes Bundesland.
Mal abgesehen davon, kann man da einen Bundestrend ablesen, weil das ist ja mal der große Streit, sagen ja, das sind lokale Themen, die einen sagen, wir hatten keinen Rückenwind mit von der Bundespolitik. Ist sowas wie der Gewinn der Piratenpartei und dass die FDP völlig abfällt und sich neue Konstellationen ergeben, ist das Bundestrend, was glauben Sie?
Ja doch, insgesamt mischt sich die Landschaft, also ich glaube die FDP ist hart an der Kante, wenn die sich nicht zusammenreißen, schaffen die 5% nicht, dann wird es eine neue Konstellation für die CDU geben, die ja jetzt schon auf eine große Koalition hinarbeitet. Und die Frage wird sein, ob Angela Merkel in 2 Jahren, wenn auch möglicherweise die Rezession stärker durchschlägt, tatsächlich noch Argumente findet zu sagen, also ich muss weiterhin Kanzlerin bleiben, aber zutrauen tue ich das ja schon.
Mhm. Kommen wir mal zurück nach Erfurt, ins beschauliche Erfurt. Das wird ja in einer Woche nicht mehr so beschaulich werden.
Das ist ja jetzt schon nicht mehr beschaulich, wenn man sieht, dass man Aufregung erzeugt mit 3 Büchsen Farbe, die im Baum hängen irgendwo. Also die Herrschaften machen sich einen Spaß aus dem Papstbesuch und tun so, als ob da Sprengstofftrappen wären.
Das ist eine ziemlich harte Nummer und die Gullideckel werden versiegelt und das wird eine Ausnahmesituation sein. Das ist ja doch schon eine eigenartige Situation und eine Extremsituation, oder?
Gar keine Frage, vor allem in einer Gegend, wo der Papst mit Neugierde im besten Fall und mit Distanz in der Regel empfangen wird. Also ich glaube, diese Art von Veranstaltungen dieser Größenordnung so sind nicht gut, die wirken nicht gut auf die Menschen, weil die Distanz enorm groß ist. Du kannst ja nicht mal am Straßenrand stehen und die Fahrzeugkolonne beobachten, weil dort Sicherheitsfragen eine Rolle spielen, die ganze Absperrungen. Das wird so eine Stadt wie Erfurt und eine Region ja ganz schön prägen. Also ich glaube, man muss sich für die Zukunft überlegen, wie man sowas macht und wo man sowas macht. Das ist kein guter Eindruck. Also so zum Anfassen sind das nicht Menschen, die da kommen.
Gestern zum autofreien Sonntag hatten wir mit vielen Menschen gesprochen und viele hatten schon was von diesen Sicherheitsmaßnahmen mitbekommen, auch im Vorfeld, jeder war irgendwie schon mal dabei und insgesamt kam die Meinung auf, dass Erfurt vielleicht auch ein kleines bisschen überfordert sei mit solch einem Besuch.
Na, überfordert nicht, aber ich glaube, die Dimensionen dessen sind schon etwas größer, also ich glaube nicht, dass in einer anderen Stadt in Deutschland die Aufregung geringer ist, wenn solche Einschnitte einfach in den Alltag passieren. Das Thema ist nicht Überforderung, sondern dass hier eine Bevölkerung ist, die größtenteils kirchenfern ist und sie natürlich nicht ganz so schnell zu überzeugen ist, dass das wichtig ist. Ich glaube, von der Werbeseite her ist es gut für Thüringen, wenn nichts passiert. Und man kann ja immer noch hoffen, ob wenn der Papst in seinem Wort zum Sonntag in der ARD die Hoffnungen gedämpft hat, dass vielleicht doch auch innerkirchlich ein bisschen was in Gang kommt, dann wäre der Name Erfurt also sehr positiv belegt.
Und wir werden nächste Woche weitersprechen. Da wird es wahrscheinlich ein Hauptthema sein. Ich freue mich auf das Gespräch. Bedanke mich für das jetzige Gespräch.
Ich bin nicht in China, Herr Rose.
Nein, also ich werde sicher nochmal hinfahren. Das mache ich ganz privat, um wirklich nochmal die andere Seiten von China zu sehen. Aber bis jetzt bleibe ich erstmal in der Heimat.
Sie haben, glaube ich, den Hörern gar nicht gesagt, in welchem bedeutenden Ort Sie waren.
Also ich war in Shizu und das liegt zwischen Shanghai und Peking an der Ostküste. Und das ist die Partnerstadt von Erfurt.
Ja, da hat man mehrere Städte. Ich glaube, Thüringen hat auch noch Xi'an als da, wo die Terrakotta-Armee ist, als Partnerregion.
In Chisu gibt es auch eine kleine Terrakotta-Armee, die ist allerdings nur 30 bis 40 Zentimeter hoch, aber auch sehr beeindruckend. Übrigens kann man sich den Reisebericht anhören auf radiofrei.de, da gibt es einen täglichen Bericht, können Sie auch gerne machen, Herr Lochtor.
Und dann sind Sie diese Woche noch im großen Forum zur Nachhaltigkeit.
Unbedingt.
Moderieren Sie, Herr Rose.
Das mache ich und das wird ja auch ein Thema sein, übrigens auch für die Chinesen, die langsam erkannt haben, dass der Umweltschutz und die Schonung von Ressourcen auch eine wichtige Geschichte ist. Es kommt auch in den neuen Fünfjahresplan mit rein, die Umwelt zu schonen und auch die Menschen.
Wollen wir mal sehen, wie weit die Chinesen damit kommen. Wir haben ja selbst damit zu tun.
Ne? Ja, so sieht das aus. Herr Lochtum, ich danke Ihnen für das Gespräch und bis nächste Woche um die gleiche Zeit.
Ja, ich freue mich.
Wiederhören. Tschüss.